Bonn FM Spezial.
Hallo und herzlich willkommen. Geht bei euch auch das meiste Geld für die Miete drauf? Und habt ihr das Gefühl, ihr könnt gar nichts daran ändern? In wenigen Monaten habt ihr die Möglichkeit, etwas zu ändern. Im September sind nämlich in Bonn Kommunalwahlen und dann spielen genau solche Themen wie bezahlbarer Wohnraum eine Rolle. Oft verliert man aber den Überblick bei solchen Wahlen. Wer tritt da überhaupt an, für welche Partei und vor allem mit welchen politischen Zielen? Uns jedenfalls geht das so. Wir sind Michael Rüttermann
und Matthias Fromm und wir haben uns gedacht, wir schauen uns die ganzen Menschen einfach mal genauer an, die dieses Jahr Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister von Bonn werden wollen. Heute sprechen wir mit einer echten Bonnerin. Hier geboren und aufgewachsen, hat sie anschließend auch hier studiert und beruflich Fuß gefasst. Zurzeit arbeitet sie für die Stadt Bornheim und ist unter anderem zuständig für die Bereiche Bildung und Integration. Für die SPD kandidiert Lissi von Bülow.
Bonn FM. Besser als Berlin.
Das ist jetzt 5 Jahre her in diesem Jahr, Frau von Bülow, dass die SPD den Posten des Oberbürgermeisters verloren hat an die CDU. Wie gut sehen Sie denn Ihre Chancen, dass Sie das jetzt schaffen, den Posten zurückzugewinnen?
Also das ist relativ offen, nachdem zunächst war ja die Stichwahl abgeschafft worden und der Verfassungsgerichtshof NRW hat diese Entscheidung Landes gekippt. Und deswegen gibt es jetzt wieder eine Stichwahlmöglichkeit. Wir sind jetzt im Moment 6 Bewerberinnen und Bewerber. Also da denke ich, wird es eine Stichwahl geben und deswegen schätze ich, sind die Chancen gar nicht so schlecht.
Was ja vielleicht nicht alle unserer Hörer wissen, auch ihr Vater war bereits Politiker, auch bei der SPD und sogar mal Bundesminister im Kabinett von Helmut Schmidt. Stand damit für Sie auch schon immer fest, dass Sie in die Politik gehen und auch zur SPD?
Nee, ganz und gar nicht. Also ich habe ja als Kind das erlebt. Ich bin die jüngste von 4 Kindern und ich habe das politische Umfeld auch als ein sehr schwieriges erlebt, sodass für mich überhaupt nicht der Weg in die Politik gezeichnet war. Ich bin sehr früh in die SPD eingetreten, mit 16. Damals war das der Irakkrieg, die Abschaffung des Rechts auf Asyl, diese Grundgesetzänderung, Mauerfall, Bonn-Berlin-Beschluss und man hat so gespürt als Jugendliche, dass dass Politik doch wichtig ist, dass es uns selbst betrifft. Und da war ich dann, habe mich dann entschieden, in die SPD einzutreten. Und danach habe ich einfach gesagt, ja, ich habe mich mit den politischen Themen beschäftigt, aber war nie so eine Parteisoldatin. Also ich habe nicht den Weg zu den Jusos gefunden in dem Alter und habe mich eher so für wirtschaftspolitische Dinge interessiert und habe dann Jura und VWL studiert und mich eigentlich dahin ausgerichtet.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie waren nie so wirklich Parteisoldatin, aber trotzdem ist es ja so, dass man sich von so einer Partei nicht so ganz lossagen kann. Und wenn wir jetzt auf die bundespolitische Ebene schauen, dann ist es ja so, dass die SPD da momentan nicht wirklich gut dasteht, schon seit längerem. Nicht so gut, wie es mal war, jedenfalls. Wie sehr beeinflusst Sie das denn hier im Wahlkampf vor Ort, diese Umfrageteams? Oder beeinflussen Sie generell die bundespolitischen Trends und Themen in der Kommunalpolitik?
Also sicherlich ist ein Einfluss da. Ich lasse mich nicht beeinflussen, weil mein Thema ist Bonn. Ich trete aus einer ganz bestimmten Motivation an. Ich bin in der SPD, weil ich diese Grundwerte teile und die mir immer noch wichtig sind. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Und auch, dass ich immer noch denke, dass die SPD eine Friedenspartei ist. Das ist mir auch sehr wichtig. Bundespolitisch ist es, ja, da kann man jetzt ewig, da kann man eine eigene Sendung drüber füllen, was ist jetzt gut, was läuft schlecht, ist es vielleicht auch ein Kommunikationsproblem. Ich konzentriere mich einfach auf Bonn, weil in Bonn liegen unglaublich viele Themen auf der Straße oder sind da, die zu lösen sind und da möchte ich den Bonnerinnen und Bonnern so ein Personalangebot machen und sagen, ich möchte da in die Umsetzung kommen und und lasse dann die Bürger entscheiden.
Trotzdem gibt es ja bundespolitische Themen, die durchaus auch hier im Wahlkampf eine Rolle spielen, zum Beispiel die Aufnahme von Geflüchteten. Bonn ist zwar dem Bündnis Sichere Häfen beigetreten, hat aber bislang nur 10 Flüchtlingskinder aus Griechenland aufgenommen. Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Bonn mehr Menschen in Not aufnimmt?
Ja, ich finde, wir sind als Kommunen immer verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und ja, bieten den sicheren Hafen in der Situation. Ich habe auch als Dezernentin sehr viel Einblick in die Flüchtlingsbetreuung. Man muss dann immer gucken, was passt, was ist möglich. Da finde ich es gut, wenn wir als Kommunen nach oben kommunizieren, wir können aufnehmen. Das ist nicht immer der Fall so. Wir haben ja auch Jahre erlebt, wo das wirklich schwierig war, wo wir auch gemerkt haben, die Begleitung durch städtisches Personal wird schwierig. Die sind auch erschöpft, die sind auch immer noch nicht erholt. Das erlebe ich als Dezernentin von den großen Flüchtlingszahlen 15, 16. Die sind ja noch da und werden intensivst betreut. Insofern muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, auch mit Augenmaß daran gehen. Aber ich finde, wir können, wenn wir die Kapazitäten haben, wenn wir also ein Dach über dem Kopf haben und Betreuung bieten können, dann sollten wir ja unseren Anteil dazu beitragen, diese schreckliche Situation der Flüchtlinge auch zu ja verbessern.
Mhm. Ein anderes aktuelles bundespolitisches Thema, nach wie vor aktuell, sind die Debatten über Rassismus seit dem Tod von George Floyd in den USA. Und auch da heißt es ja, dass vor allem die gesamte Gesellschaft im Grunde genommen sich stärker einsetzen muss gegen Rassismus. Was können wir denn hier vor Ort konkret tun gegen Rassismus?
Also das sehe ich auch, dass es ein großes Thema ist und dass es da ist und dass es, ich sage immer, gehoben werden muss, ans Licht gebracht werden. Also im Moment finden ja große Diskussionen statt und ich werde auch tatsächlich bei diesen ersten Infoständen auch darauf angesprochen. Auch auf die Thematik Polizei und der Vorwurf, dass da vielleicht das Thema nicht adäquat bearbeitet wird. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir ganz offen darüber reden, dass wir ein Problem haben, dass es da ist, dass wir das in der Gesellschaft eben rassistische Tendenzen haben und dass wir das eben in allen Altersstufen haben und diskutieren müssen. Also klar sind die Schulen dazu aufgerufen, das als Erste dann vor Ort zu besprechen, aber wir müssen auch ja in den Rathäusern darüber offen sprechen, haben wir die interkulturelle Kompetenz, wann spüren wir, dass wir vielleicht mit Vorbehalt auf Menschen zugehen, das ist ja so die erste Stufe und darüber dann offen zu sprechen, das ist der Weg aus diesen Tendenzen.
Sie sagen, wir müssen offen über Rassismus sprechen. In Bonn gibt es zum Beispiel eine Gruppe namens Bonn Postkolonial, die auf die Spuren der deutschen Kolonialgeschichte hinweist. Zum Beispiel auf das Grab von Lothar von Trotha in Poppelsdorf. Dieser Mann war für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama verantwortlich. Trotzdem gibt es an seinem Grab keinen offiziellen Hinweis auf seine Verbrechen. Müsste es dann nicht von der Stadt Bonn aus viel mehr Aufklärungsarbeit geben?
Ja, das finde ich ist der richtige Weg. Man wird nicht exhumieren. Ich glaube, man muss sich einfach auch mit der negativen Vergangenheit auseinandersetzen und da muss auf jeden Fall aufgeklärt werden. Ähnliche Diskussionen haben wir ja bei Platzumbenennungen, Straßenumbenennungen. Da finde ich es auch immer tatsächlich schwierig, zu einem Abschluss zu kommen, aber diese Aufklärung darüber, das ins Gespräch zu bringen, das ist wichtig und das Mindeste ist, dass man das durch eine Kennzeichnung und eine Plakette oder so macht.
Dann kommen wir mal zum etwas anderen Thema. Und zwar der Bonner CSD, Beethovens Bunte, der wäre in diesem Jahr 5 Jahre alt geworden, ohne Corona. Durch Corona ist er jetzt abgesagt worden. Und der Amtsinhaber Herr Sridharan hat es in seiner Zeit als Oberbürgermeister, die jetzt auch 5 Jahre dauert, nicht geschafft, leider ein einziges Mal daran persönlich teilzunehmen. An anderen Städten, wenn man nach Köln guckt zum Beispiel, ist das da eigentlich üblich, dass da die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen immer dran teilnehmen. Wollen Sie das denn als Oberbürgermeisterin anders handhaben, vielleicht stärker präsent sein auf dem Bonner CSD zum Beispiel?
Ja, ich glaube, da unterscheide ich mich wirklich von dem Amtsinhaber in meinem Rollenverständnis. Ich glaube, man muss als Oberbürgermeisterin vor Ort sein und da ins Gespräch ja gehen. Also ich erlebe das, ich komme ja jetzt zu ganz vielen engagierten Initiativen in Bonn, Querbeet, Kultur, die Bonner Tafel und so weiter. Und überall wird das im Grunde angemahnt und gesagt, wo ist er? Ich kann das nicht anders sagen. Und ich will eine sein, die vor Ort ist, die dann auch im Gespräch zur Verfügung steht. Daraus ergibt sich ja immer was. Und das ist auch das Netzwerk, was wir brauchen. Gerade da, wo neue Themen auch publik gemacht werden, wo sich Menschen einsetzen, da muss man auch zum Gespräch zur Verfügung stehen.
Neue Themen und Gespräch ist vielleicht auch ein gutes Stichwort zum etwas anderen Punkt. Seit Ende Juni ist in Bad Godesberg die Stadthalle komplett gesperrt worden. Da besteht akute Einsturzgefahr, weil unter anderem mehrere Stahlträger durchgerostet sind. Was ist Ihr Vorschlag? Abriss und Neubau oder Sanierung des Ganzen? Und für die Zwischenzeit, entweder eben ein Neubau oder eine Sanierung, welche alternativen Veranstaltungsorte kann es geben?
ich kann da nicht zaubern. Ich kann auch nicht so ad hoc sagen, ohne im tiefen Gespräch mit Statikern, Architekten, Planern zu sein, das eine ist besser als das andere. Mir scheint, wenn ich das Baujahr betrachte, wenn ich die Problematik ansehe, habe ich ein gewisses Bauchgefühl, dass es Richtung Abriss gehen könnte, dass wir einfach auch mit einem moderneren Gebäude wirklich viel erreichen könnten in Bad Godesberg. Bad Godesberg leidet ja immer noch so ein bisschen unter dem Strukturwandel. Ich meine, das hat sich in den letzten Jahren doch durchaus auch positiv entwickelt. Es gibt viele Initiativen, aber da wäre auch ein Signal eben eine neue gute Halle. Also ich weiß einfach, dass die Vereine, dass die Bad Godesberger einen Ort brauchen, um sich zu treffen. Und der darf auch nicht so viel kosten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen einfach schauen, was wir haben. Also da ist der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Bis hin zu einem vorübergehenden Gebäude, was wir zur Verfügung stellen müssten.
Eine andere Sanierung, die uns Bonner jetzt schon seit Jahren begleitet, ist die Beethovenhalle. Die Sanierung soll erst 2024 abgeschlossen sein und auch die Kosten haben sich bereits verdoppelt. Was sind Ihre Vorschläge? Was kann man tun, damit aus der Beethovenhalle nicht sowas wie der Berliner Flughafen wird?
Naja, die jetzt in Verantwortung stehen, lassen uns ja wissen, dass sie es jetzt im Griff hätten und dass die Kosten nicht weiter steigen würden. Ich würde mich als Oberbürgermeisterin, wäre das eins der Chefthemen, wo ich wirklich wöchentlich vor Ort vorbeigucken wollen würde. Es liegt ja nur ein paar Minuten vom Stadthaus entfernt. Ich glaube, man muss da Präsenz zeigen. Das ist das größte Bauvorhaben der Stadt mit ganz, ganz negativer Auswirkung. Man kann sagen, im Moment kriegt man am Kapitalmarkt, kriegen die Städte für investive Vorhaben gut, günstig Geld. Aber das heißt ja, wir geben das Geld nur einmal aus und von dem Unterschiedsbetrag zum ursprünglich geplanten Betrag hätte man etliche Schulen, Hallen und sonst was sanieren können. Also es ist ein sehr, sehr trauriges Kapitel und ich glaube, man muss ganz genau gucken. Ich schließe da auch nichts aus. Ich kann immer nur eine Entscheidung treffen, wenn ich mich wirklich kundig gemacht habe. Deswegen kann ich dann erst, wenn ich da vor Ort bin und Verantwortung bin, sagen, wie geht's weiter? Im Moment muss ich einfach den Plänen der Stadt vertrauen. Was mich sehr irritiert hat. Ich war, da war meine Kandidatur noch nicht bekannt, auf der Beethovenhallen-Baustelle. Das war eine öffentliche Führung. Und da wurde uns erklärt, ja, es gab Schwierigkeiten, jetzt haben wir alles im Griff. Und keine, ich glaube, 4-5 Wochen später kam die Kostenexplosion. Das finde ich, das ist so ein intransparentes Vorgehen. Da musste die Stadt schon wissen zu dem Zeitpunkt, dass es Schwierigkeiten gibt. Und dann erwarte ich auch einfach die Ehrlichkeit. Auch wenn es manchmal wehtut, man muss dann ehrlich mit den Bürgerinnen und Bürgern sein, wie die Situation ist. Und deswegen setze ich jetzt darauf, dass sie den Fehler nicht nochmal machen und dass sie im Moment sehr ehrlich kommunizieren. Und deswegen setze ich auf diesen Zeitplan.
Was ja ebenso wie die Beethovenhalle zum Glück bisher noch nicht gescheitert ist, aber zumindest ein sehr umstrittenes Bauprojekt, ist der Bau einer Seilbahn auf den Venusberg, um unter anderem auch den ÖPNV zu entlasten. Da gibt es unter anderem Widerstand von Anwohnerinnen und Anwohnern der geplanten Seilbahnstrecke. Wie stehen Sie zu dem Projekt?
Also ich bin immer offen. Also als Kind und als Schülerin, Studentin, ich habe genau da gewohnt, wo sie hochgehen sollten. Wir haben immer gesagt, da bräuchte es doch eine Seilbahn, um uns den Weg auf den Venusberg zu sparen und weil wir es einfach touristisch und einfach toll fanden, die Idee. Jetzt steht es tatsächlich im Raum und jetzt kommt natürlich wieder meine Vorsicht so ein bisschen. Ich finde das ein total interessantes Verkehrsprojekt. Ich finde das auch gut, neue Wege zu denken, aber bis heute liegt immer noch keine detaillierte Planung, liegen die Zahlen einfach nicht vor. Und ich lege mich nicht fest, bevor ich nicht wirklich ein Vorhaben durchdacht habe und das gesehen habe, was für Wirkungen es hat und eben nicht nur die kurzfristigen Wirkungen, sondern die Gesamtwirkung. Also wie viel Stromverbrauch über die gesamte Laufdauer ist es? Was sind die Kosten der Unterhaltung, nicht nur der Investition? Das ist ja immer der Fehler, der gemacht wird. Die Investition ist relativ einfach. Die kann man kreditfinanzieren über, weiß ich nicht, 50 Jahre abschreiben. Aber man muss eben auch ein Bauwerk, eine Verkehrseinrichtung immer durchgehend finanzieren. Man braucht das Personal, man braucht die laufenden Kosten. Und das ist immer das, was den Städten dann am Ende zu schaffen macht. Also ich bin grundsätzlich sehr positiv, will aber genau wissen, was geplant ist.
Das heißt, Sie sehen die Probleme aber wenn dann eher im finanziellen Bereich als jetzt sozusagen in der Beeinträchtigung von Anwohnerinnen und Anwohnern zum Beispiel.
Genau, ich sehe das, also das muss wirklich ein überwiegender Nutzen, es muss uns wirklich Bonn richtig nach voranbringen, dann finde ich, kann man auch, muss man auch Einschränkungen in Kauf nehmen an der einen oder anderen Stelle. Das ist ja das Gleiche, wenn wir die neue Westbahn Richtung Hartberg bauen, da wird es immer Anwohner geben, die nicht glücklich sind. Das ist immer eine Gesamtabwägung, aber das muss ein eindeutiger Ausschlag dazu bringen, dass es eben Bonn elementar weiterbringt.
Wenn wir nochmal beim Thema Bauen bleiben, Stichwort sozialer Wohnungsbau. In Bonn hat mit die höchsten Mieten in ganz Nordrhein-Westfalen. Es gibt also immer weniger bezahlbaren Wohnraum und gleichzeitig gibt es aber Aufforderungen, die Freiflächen in Bonn zu erhalten. Wie kann man beides unter einen Hut kriegen?
Also Bonn hat da ein richtig großes Problem. Viele Kommunen haben das Problem, es gibt aber auch viele gute Ideen. Ich glaube, Bonn hat ein echtes Flächenproblem. Also ich komme jetzt auch durch den Wahlkampf an ganz viele Flächen, wo sich nichts tut. Also jeder Bonner kann die aufzählen. Landesbehördenhaus, alte PH, Miesengelände, Diplomatenschule oben auf dem Venusberg, diverse Bundeslager, dann große Siedlungen vom Bund. Ich glaube, da muss man sich als Oberbürgermeisterin drum kümmern, weil ich glaube, dieses intensivere Bebauen, dieses urbanere Bebauen ist gerade auf neu entwickelten Flächen viel einfacher. Das sehen wir jetzt gerade an der Westside in Dransdorf. Dransdorf ist, glaube ich, noch Ende nicht. Es ist immer unglaublich schwierig nachzuverdichten in Siedlungen. Und ich kann das auch gut verstehen, dass die lange wohnen, da ist ein toller alter Baumbestand, da immer so kleine Sachen noch nachzuverdichten, ist unglaublich schwierig und unglaublich konfliktträchtig. Ich habe da Zweifel, dass das genau der richtige Weg ist, schnell voranzukommen. Ich glaube, über die richtig großen Flächen kommen wir viel schneller voran. Und da würde ich mich richtig hinterklemmen. Ich würde den Bund richtig in die Pflicht nehmen. Der Bund beschäftigt hier etliche tausend Mitarbeiter, hat auch als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht und den dann an den Tisch zu holen und zu sagen, ja, was tust du eigentlich für deine Mitarbeiter? Vielleicht auch mit den Behördenchefs der Bundesbehörden und Bundesministerien zusammen an einem Strang zu ziehen. Das wäre mein Ziel, aber genauso auch das Land. Die Uniklinik braucht Flächen fürs Wohnen. Aktuell gibt es ja eine Diskussion um die Maplewood-Bebauung, aber gleichzeitig muss das Land dann auch sagen, okay, es bewegt sich bei seinen eigenen Flächen.
Wie stehen Sie zu Plänen, die auch schon in der Vergangenheit des Öfteren mal diskutiert worden sind, gegebenenfalls Kooperationen auszubauen mit dem Umland, mit dem Rhein-Sieg-Kreis, mit Alfter zum Beispiel, dass man dann da mehr Wohnraum schafft und im Gegenzug den ÖPNV ausbaut?
Also ich bin ja im Moment für eine Rhein-Sieg-Kreis-Gemeinde oder Stadt als Dezernentin tätig. Ich glaube, das ist muss die Zukunft sein, die bessere Zusammenarbeit. Ich sage immer, die Themen Wohnen, Verkehr, Gewerbeansiedlung, auch Bildung, also Schulstandorte und der Gesundheitssektor, also welche Angebote, welche Krankenhäuser habe ich wo. Das sind alles Themen, die können nur noch regional gelöst werden. Also wenn wir einfach weitermachen und denken, wir wären in Bonn auf einer Insel, dann werden wir nicht weiterkommen, gerade Richtung Verkehrswende. Also im Moment haben wir ja die Verdrängung der Menschen aus Bonn, weil wir nicht genügend Wohnraum bieten. Die ziehen dann in den Rhein-Sieg-Kreis, haben dann die Pendlerproblematik. Und wenn wir dann nicht an einem Strang ziehen, also die ÖPNV-Angebote passgenau schaffen und den Wohnraum da auch entlang der ÖPNV-Angebote, dann kommt die Region nicht weiter. Aber auch beim Thema Gewerbeansiedlung. Also das ist einfach elementar. Ich glaube, es gibt in Deutschland ganz viele Vorbilder für so bessere Zusammenarbeit des Zentrums mit seinem Umland. Stuttgart, Hannover, Aachen sind so Beispiele, die immer mal wieder genannt werden. Und ich glaube, in die Richtung muss es eben auch gehen.
Gut, das war's schon mit unserem Interview. Ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort auch. Dann vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank auch.